Herzlich willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Regina Frei. Es freut mich, dass Sie nun zur Sendung Höre Israel eingeschaltet haben. In dieser Sendung betrachten wir jeden Freitag die Texte des kommenden Sonntags. Referent ist heute Regens Markus Hofmann vom Priesterseminar des Erzbistums Köln. Er wird uns in dieser Stunde einige Gedanken zum Sonntagsevangelium mit auf den Weg geben. Wenn Sie, liebe Zuhörer, die Texte zu Hause mitverfolgen möchten, so haben Sie dazu mehrere Möglichkeiten. Wenn Sie ein Schott-Messbuch haben, dann finden Sie die Texte im roten Band für das Lesejahr C beim 21. Sonntag im Jahreskreis, dort auf Seite 556. Wenn Sie einen Internetzugang haben, dann können Sie den Schott auch online abrufen auf der Seite www.erzabtei-beuron.de/schott und dann beim 21. Sonntag im Jahreskreis. Oder vielleicht die einfachste Möglichkeit für viele, Sie verfolgen die Texte in Ihrer Bibel und die genauen Stellenangaben werde ich Ihnen dazu noch nennen. Bevor wir jetzt aber in die Texte einsteigen, begrüße ich unseren Referenten ganz herzlich, Herr Regens Markus Hofmann vom Priesterseminar im Erzbistum Köln. Grüß Gott, Herr Regens.
Grüß Gott, Frau Frei. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, Herr Regens, schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, diese Stunde mit uns, ja, uns und sich und uns alle auf den Sonntag vorzubereiten. Bevor wir einsteigen ins Thema, würde ich Sie bitten, dass Sie noch ein Gebet für uns sprechen.
Sehr gerne. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich es nie mehr verliere. Amen.
Amen. Dann wollen wir einsteigen in die Texte vom kommenden Sonntag. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese mit Ihrer Bibel zu Hause mitverfolgen möchten, die erste Lesung ist aus dem Buch des Propheten Jesaja, dort Kapitel 66, die Verse 18 bis 21. Aus dem Buch Jesaja, Kapitel 66, die Verse 18 bis 21. Dort lesen wir: So spricht der Herr: Ich kenne die Taten und die Gedanken der Völker aller Sprachen und komme, um sie zusammenzurufen, und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Ich stelle bei ihnen ein Zeichen auf und schicke von ihnen einige, die entronnen sind, zu den übrigen Völkern und zu den fernen Inseln, die noch nichts von mir gehört haben und meine Herrlichkeit noch nicht gesehen haben. Sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkünden. Sie werden aus allen Völkern eure Brüder als Opfergabe für den Herrn herbeiholen, auf Rossen und Wagen, in Sänften, auf Maultieren und Dromedaren, her zu meinem heiligen Berg nach Jerusalem, spricht der Herr. So wie die Söhne Israels ihr Opfer in reinen Gefäßen zum Hause des Herrn bringen. Und auch aus ihnen werde ich Männer als Priester und Leviten auswählen, spricht der Herr. Soweit die erste Lesung vom kommenden Sonntag, entnommen aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 66, die Verse 18 bis 21. Das Sonntagsevangelium vom 21. Sonntag im Jahreskreis ist entnommen aus dem Evangelium nach Lukas, dort Kapitel 13, die Verse 22 bis 30. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 13, die Verse 22 bis 30. In jener Zeit zog Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und lehrte. Da fragte ihn einer: Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Er sagte zu ihnen: Bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür zu gelangen, denn viele, sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Tür verschließt, dann steht ihr draußen, klopft an die Tür und ruft: Herr, mach uns auf. Er aber wird euch antworten: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr sagen: Wir haben doch mit dir gegessen und getrunken, und du hast auf unseren Straßen gelehrt. Er aber wird erwidern: Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weg von mir, ihr habt alle Unrecht getan. Da werdet ihr heulen und mit den Zähnen knirschen, wenn ihr seht, dass Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sind, ihr selbst aber ausgeschlossen seid. Und man wird von Osten und Westen und von Norden und Süden kommen und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. Dann werden manche von den Letzten die Ersten sein und manche von den Ersten die Letzten. Soweit das Evangelium nach dem Evangelisten Lukas, Kapitel 13, die Verse 22 bis 30. Und in dieser Höre Israel-Sendung möchten wir ja die eben gehörten Texte genauer betrachten. Referent, wie schon angekündigt und begrüßt, ist Regens Markus Hofmann aus Köln. Herr Regens, ich möchte Sie jetzt um Ihre Gedanken bitten.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, liebe Schwestern und Brüder. Das heutige Evangelium klingt noch ungewohnter, ja noch merkwürdiger in unseren Ohren als das vom vergangenen Sonntag. War da die Rede von Zwietracht und Spaltung, die durch das Kommen Jesu ausgelöst werden, so scheint er uns heute, statt eines barmherzigen und gnädigen Gottes, einen harten, ja unbarmherzigen Herrn zu verkünden, der selbst denen, mit denen er vertrauten Umgang hatte, den Zutritt zum Heil verwehrt. Damit wir durch diese ernsten Worte Jesu nicht verwirrt oder gar abgeschreckt werden, ist es nötig, die Frage, die das heutige Evangelium in Gang setzt, näher zu bedenken und vor allem dann natürlich die Antwort Jesu genau zu betrachten. Sind es nur wenige, die gerettet werden? Im Hintergrund dieser Frage stand die zur Zeit Jesu heiß und kontrovers diskutierte Frage, ob nur die frommen und gesetzestreuen Israeliten gerettet werden oder ob schon die bloße Zugehörigkeit zum auserwählten Volk ausreicht. Für beide Positionen war eines allerdings klar: Für Nichtjuden gab es auf keinen Fall das Heil. Nun war es interessant zu erfahren, welche Haltung Jesus in dieser Diskussion einnehmen würde. Die Antwort Jesu ist in dreifacher Weise bemerkenswert. Als erstes hebt er die ganze Frage von einem mehr oder weniger abstrakten, sozusagen akademischen Niveau auf eine persönliche Ebene. Bemüht euch selbst, ihr, die ihr diese Frage stellt, mit allen Kräften. Denn die eigentlich wichtige Frage ist ja nicht, ob allgemein viele oder wenige gerettet werden, sondern ob du selbst und die Deinen dabei sind. Indem Jesus den Fragesteller und die Zuhörer unmittelbar anspricht, macht er aus der theoretischen Diskussion eine Predigt. Vielleicht kennen Sie, liebe Hörer, die etwas ironische, aber wohl auch nicht ganz und gar falsche Charakterisierung des typisch deutschen Katholiken. Wenn ein typisch deutscher Katholik vor zwei Wegweisern steht, auf dem einen steht geschrieben, hier geht es zum ewigen Heil, und auf dem anderen, hier geht es zu einer Diskussionsrunde mit dem Thema, wie kommt man zum ewigen Heil, dann entscheidet sich der typisch deutsche Katholik für die Diskussionsrunde. Das ist natürlich ein bisschen überzeichnet, aber das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus uns anbietet. Er will seine Jünger dazu erziehen, von der Ebene der Neugierde zur Ebene der Weisheit aufzusteigen. Von den vielleicht kontrovers und mit viel Beredsamkeit diskutierten, aber letztlich müßigen Fragen zu den wahren Problemen des menschlichen Heils zu kommen. Und vor dieser Frage steht jeder Mensch. Wie kann ich zum letzten Ziel meines Lebens zu wirklicher Erfüllung und ewiger Vollendung gelangen?
Höre Israel bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei und ich darf Sie durch diese Sendung heute begleiten. Referent dieser Sendung ist Regens Markus Hofmann aus Köln. Wir betrachten mit ihm heute die Texte der ersten Lesung und des Evangeliums. Wenn Sie diese zu Hause mitverfolgen möchten, der Text der ersten Lesung stammt aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 66, die Verse 18 bis 21. Jesaja, Kapitel 66, die Verse 18 bis 21. Und das Evangelium des Sonntags stammt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 13, die Verse 22 bis 30. Das Lukas-Evangelium, Kapitel 13, die Verse 22 bis 30. Vor der Musikpause hat Regens Hofmann schon die Frage gestellt, wie kann ich zum letzten Ziel meines Lebens zu wirklicher Erfüllung und ewiger Vollendung gelangen? Eine Frage, vor der jeder Mensch steht und die Christus in diesem Evangelium, das wir am kommenden Sonntag hören werden, auch indirekt seinen Zuhörern stellt. Und wir fahren jetzt fort in den Gedanken zum Evangelium von Regens Markus Hofmann.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem Jesus die akademisch-theoretische Frage nach dem ewigen Heil von einer allgemeinen auf die persönlich-praktische Ebene gehoben hat, zeigt er zweitens, was nicht ausreicht zur Erreichung des Heils. Er sagt, viele werden versuchen, durch die enge Tür zu gelangen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Um gerettet zu werden, reicht es nicht, zu einem bestimmten Volk zu gehören, zu einer bestimmten Gruppe oder Institution, zum jüdischen Volk, wie in der konkreten Situation des Evangeliums, oder auch zum neuen Volk Gottes, zur Kirche, wenn die Mitgliedschaft lediglich in der äußeren Zugehörigkeit durch Taufschein und vielleicht Zahlung der Kirchensteuer besteht. Ja, selbst die Berufung darauf, mit dem Herrn gegessen und getrunken zu haben und seine Lehre gehört zu haben, sagen wir es ruhig, übersetzen wir es in unsere Situation, selbst die Berufung darauf, dass wir doch Eucharistie gefeiert und die Predigt angehört haben, reicht noch nicht aus. Jesus mahnt, sich mit allen Kräften zu bemühen, durch die enge Tür zu gelangen. Ein solches tiefes Bemühen und Ringen klingt in einer Spaßgesellschaft befremdlich. Aber sollten nur Essen und Kleidung und die berufliche Karriere Einsatz verlangen, das ewige Leben dagegen einfach nachgeworfen werden? Das Evangelium macht eindrücklich darauf aufmerksam, dass ein zu spät kommen tatsächlich möglich ist. Dabei ist gerade der Evangelist Lukas, von dem wir das heutige Evangelium gehört haben, derjenige, der in besonderer Weise die Sünderliebe und die Barmherzigkeit Gottes herausstellt. Nur Lukas bringt etwa das Gleichnis vom verlorenen Sohn und vom barmherzigen Vater. Nur in seinem Evangelium verspricht Jesus dem mit ihm gekreuzigten Verbrecher das Paradies heute noch, weil er in klarer Einsicht seiner Schuld Jesus um ein Gedenken in seinem Reich bittet. Für wen gilt dann dieses "Ich weiß nicht, woher ihr seid", das der Hausherr sagt? Wer kann denn dann mit den zu spät gekommenen gemeint sein? Die Antwort lautet ganz allgemein: derjenige, der ohne Reue in der Todsünde stirbt. Natürlich kennt niemand von uns das Innere eines anderen Menschen bis in die letzte Tiefe. Keiner von uns weiß definitiv, ob dieses oder jenes Verhalten unter den jeweiligen Umständen tatsächlich bei diesem konkreten Menschen eine schwere Sünde war und ob der Betreffende sie nicht vielleicht doch in letzter Minute bereut hat. Aber genauso wenig wissen wir, ob jemand, der sein ganzes Leben an sein Vergnügen gedacht hat, dann doch noch irgendwann die Kraft zu echter Umkehr findet. Oder ob diejenigen, die beispielsweise einer Frau zur Abtreibung geraten haben, die sie vielleicht dahin gedrängt haben, um nicht helfen zu müssen, ihre Schuld später einmal tatsächlich bereuen. Billige Lösungen gibt es im Leben nicht und schon gar nicht im Sterben und vor Gott. Der gute Hirt geht dem verlorenen Schaf nach, nicht nur einmal, sondern 100-mal, 1000-mal und auch 10.000-mal. Was aber, wenn er jedes Mal abgewiesen wird? Denken wir daran, liebe Schwestern und Brüder, Jesus spricht diese ernsten Worte des heutigen Evangeliums auf dem Weg nach Jerusalem, dorthin, wo das Kreuz auf ihn wartet. Er hat diesen furchtbaren Tod auf sich genommen, um uns das ewige Leben zu ermöglichen. Das feiern wir in der Sonntagsmesse, die uns in aller Regel eine gute Stunde Zeit kostet. Aber viele ziehen es vor, stattdessen im Bett zu bleiben oder sonst etwas Nebensächliches zu tun. Sie verhalten sich ähnlich wie diejenigen, die zur Zeit Jesu meinten, es genüge schon, als Jude geboren und beschnitten zu sein. Das allein genügt nicht, um in die ewige Freude einzutreten. Gott nimmt unsere Entscheidungen ernst. Auch die Entscheidung, wenn wir der Einladung zur Feier des Todes und der Auferstehung Jesu anderes, bei weitem weniger Wichtiges, vorziehen. Darum ist das Sonntagsgebot eine Hilfe und keine Gängelung der Kirche, die unsere Mutter ist. Der Katechismus der katholischen Kirche lehrt unter Nummer 2181 ausdrücklich: Die sonntägliche Eucharistie legt den Grund zum ganzen christlichen Leben und bestätigt es. Deshalb sind die Gläubigen verpflichtet, an den gebotenen Feiertagen an der Eucharistie teilzunehmen, sofern sie nicht durch einen gewichtigen Grund, zum Beispiel wegen Krankheit, Betreuung von Säuglingen, entschuldigt oder durch ihren Pfarrer dispensiert sind. Wer diese Pflicht absichtlich versäumt, begeht eine schwere Sünde. Soweit der Katechismus. Die Mutterkirche will damit ihre Kinder daran erinnern, wie wichtig die sonntägliche Feier der Heiligen Messe für jeden Christen selbst und für die Gemeinschaft der Kirche insgesamt ist. Eine Familie, die sich nicht wenigstens einmal in der Woche als Familie erlebt, die wird normalerweise auf Dauer kaum Bestand haben.
Höre Israel bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute betrachten wir die Texte vom 21. Sonntag im Jahreskreis aus dem Lesejahr C, das Evangelium und die erste Lesung. Unser Referent ist Regens Markus Hofmann aus Köln.
Liebe Hörerinnen und Hörer, im zweiten Punkt des Evangeliums macht Jesus deutlich, dass es nicht ausreicht, einfach formal zum Volk Gottes zu gehören. Es bedarf auch unseres Einsatzes, unserer Bemühung um ein Leben als Christen. Dafür unverzichtbar ist unter anderem ein Leben nach den Weisungen Gottes und den Geboten der Kirche, mit denen sie das Wort Gottes für unser Leben konkretisiert. Wir hatten dies vorhin am Beispiel des Sonntagsgebotes bedacht. Schauen wir nun auf das Ende des Evangeliums, das allen Hörern Jesu gilt, also auch denen, die sich regelmäßig zur Feier der Heiligen Messe aufmachen, die also grundsätzlich, etwa in diesem Punkt, bereit sind, sich Mühe zu geben. Dies ist der dritte bemerkenswerte Punkt der Antwort Jesu auf die Frage nach dem ewigen Heil. Der Kreis der Geretteten wird am Ende viel größer sein als erwartet. Man wird von Osten und von Westen, von allen Himmelsrichtungen kommen, also auch aus den Heidenvölkern, und am Festmahl des ewigen Lebens teilnehmen. Jesus bezieht sich hier auf die erste Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja. Und was für die Juden damals gegolten hat, das kann auch für die Christen heute gelten. Zwar ist der Kirche der Fortbestand bis zum jüngsten Tag verheißen, der Kirche insgesamt, aber nicht der Kirche in einem einzelnen Volk und Land. Im Altertum waren die heutige Türkei und Ägypten Zentren christlichen Lebens. Dann zerstritten sich die Christen und wurden deshalb dort weithin leichte Beute des Islam. Auch Europa hat keine Garantie, bis zum Ende der Welt immer christlich zu bleiben. In Korea wächst die katholische Kirche in manchen Jahren bis zu 11%. Gott kann auch aus Asiaten das Gottesvolk des dritten Jahrtausends bilden. In der ersten Lesung hat er durch den Propheten Jesaja ja schon davon gesprochen. Sie werden aus allen Völkern nach Jerusalem kommen, zu jenem himmlischen Jerusalem, zu dem Gott alle Menschen berufen und eingeladen hat. Vielleicht, ja wahrscheinlich, werden wir am Ende unseres Lebens einmal staunen, wer alles von den vermeintlich Letzten zu den Ersten im Himmelreich gehört. An uns ist es, den Ruf Gottes, der jedem Einzelnen von uns gilt, diesen Ruf bei Zeiten zu hören und nicht nur theoretisch, sondern im Alltag so glaubwürdig und überzeugend als Christen zu leben, dass andere dadurch in ihrer scheinbaren Sicherheit und Distanz von Gott erschüttert werden. Wenn uns dies mit der Gnade Gottes gelingt, dann tragen wir bei zu einer heilsamen Erschütterung, wie Jesus durch seine ernsten Worte heilsam erschüttern, heilsam beunruhigen, aber nicht abschrecken oder ängstigen wollte. Amen.
Höre Israel, die Sendung, bei der wir uns hier auf Radio Horeb und Radio Maria auf den kommenden Sonntag vorbereiten. Mein Name ist Regina Frei und ich darf Sie durch diese Stunde begleiten. Wir betrachten heute mit Regens Markus Hofmann aus Köln die Texte vom kommenden Sonntag. Das ist der 21. Sonntag im Jahreskreis. Wir befinden uns im Lesejahr C und deshalb ist das Evangelium vom Evangelisten Lukas, Kapitel 13, die Verse 22 bis 30. Und die Lesung kommt vom Propheten Jesaja. Das ist Kapitel 66, die Verse 18 bis 21. Die erste Lesung vom Propheten Jesaja, Kapitel 66, die Verse 18 bis 21. Wenn Sie also zu Hause diese Texte jetzt mitverfolgen möchten, dann können Sie das mit Ihrer Bibel gerne tun. Wir haben eben die Auslegung, einige Gedanken zum Sonntagsevangelium und zu dieser ersten Lesung gehört von Regens Hofmann. Herr Regens, Sie haben jetzt ganz am Ende gesagt, es ist an uns, den Ruf Gottes ja bei Zeiten zu hören, und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch wirklich praktisch im Alltag. Das haben Sie ja an einigen Beispielen, zum Beispiel dem Besuch der Sonntagsmesse auch geschildert. Der Ruf Gottes, das ist so eine Sache, denke ich mir, weil der Ruf Gottes ist ja kein Anruf übers Telefon, der mal eben klingelt und sagt, du, hör zu, ich möchte gerne, dass du dieses und jenes tust. Wie kann man denn diesen Ruf Gottes hören? Wie kann man sich dafür bereit machen, dass man den hören kann?
Das Hören des Rufes Gottes setzt das Einüben in dieses Hören voraus, so wie ich die Stimme eines mir vertrauten Menschen unterscheiden kann aus anderen Stimmen oder anderen Geräuschen, so kann ich auch lernen, mit der Zeit die Stimme Gottes zu unterscheiden. Das setzt zunächst einmal voraus, dass ich mir natürlich dafür Zeit nehme, auf Gott zu hören, indem ich etwa täglich auch Zeit für das Gebet mir nehme, dass ich eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm pflege, ihm aber, wenn ich bete, auch Raum und Zeit lasse, zu mir zu sprechen und nicht dauernd selber spreche, nicht monologisiere, dann ist mir sein Wort ja gegeben in der Heiligen Schrift. Da ist sehr vieles für mein Leben zu finden. Gerade wir haben ja vorhin auch das Evangelium und die Lesung genommen als Ausgangspunkt. Dann hilft mir die Kirche durch ihre Lehre, wie wir sie etwa im Katechismus der katholischen Kirche finden. Und was das alles dann konkret für meine Lebensumstände bedeutet, kann ich etwa auch dann noch näher erkennen, indem ich geeignete Berater hinzuziehe. Wenn ich also eine konkrete Frage habe, wo liegt hier in dieser meiner Situation der Ruf oder der Weg Gottes, auf den Jesus mich ruft, kann ich etwa einen guten Priester, einen geistlichen Begleiter fragen, was denkst du denn? Und wenn ich aus all dem die Summe ziehe, dann komme ich oft zu einer Erkenntnis, zu einer inneren Überzeugung. Wichtig ist, oder einige Kriterien für die Verlässlichkeit ist, dass diese innere Überzeugung jetzt nicht jetzt so ist und 5 Minuten später anders, dass sie also eine gewisse Stetigkeit und Verlässlichkeit hat, dass ich inneren Frieden verspüre. Und natürlich, dass sie mit der Lehre der Kirche grundsätzlich übereinstimmt. Es gibt auch im geistlichen Leben einige bewährte Regeln zur Unterscheidung der Geister. Kommt dieser Gedanke vom Heiligen Geist oder möglicherweise vom bösen Geist? Da kann mir sicherlich dann auch jemand im geistlichen Leben erfahrener gut weiterhelfen.
Ja, Sie haben ja schon gesagt, also die Stimme Gottes unterscheiden. Da gibt's natürlich viele Stimmen, wo man sich manchmal nicht so ganz sicher ist. Ist das jetzt die Stimme Gottes oder nur mein Ego, das mir sagt, mach so und so? Das muss man natürlich, ja, wie Sie gesagt haben, anhand von einigen Kriterien da sehr aufmerksam schauen, was denn da, ja, der wirkliche Anruf Gottes dann an uns ist und was nicht. Wenn man jetzt, Sie haben jetzt ein Beispiel genannt, die sonntägliche Messfeier, um konkret ja das Heil zu erlangen und nicht nur darüber zu diskutieren, was man ja viel lieber macht, weil es ist viel bequemer, über etwas zu reden oder etwas zu tun. Wenn ich mir jetzt einige Dinge raussuche, also oder für mich persönlich Frömmigkeitsformen vielleicht wähle, Andachtsformen und die gewissenhaft ausführe, kann ich denn dann sicher sein, dass ich durch diese enge Tür gelange, von der Jesus spricht?
Also das Bemühen ist wichtig, aber dem Bemühen geht zunächst einmal schon die Gnade Gottes voraus. Das heißt, ich bin ja schon mit dem Keim des ewigen Lebens in der Taufe beschenkt worden, bevor ich normalerweise, also wenn hierzulande ja meistens kleine Kinder getauft werden, selbst überhaupt habe etwas tun können dafür oder gar leisten. Ich muss mich davor hüten, zu meinen, ich könnte mir den Himmel sozusagen verdienen, wenn ich eine gewisse Anzahl von Frömmigkeitsübungen einfach absolviere, dann hätte ich damit eine automatische Garantie, in den Himmel zu kommen. Die Kirche hat es immer verurteilt, zu sagen, jemand könne für sich selbst aus eigener Überlegung heraus eine Heilsgewissheit schon auf Erden haben. Ich komme auf jeden Fall in den Himmel, weil ich ja so fromm bin. Auf der anderen Seite wissen wir aus der Heiligen Schrift, Gott will, dass die Menschen gerettet werden. Gott hat mich ja geschaffen, damit ich einmal das ewige Heil erlange. Es ist also sozusagen nicht mein Interesse, das ewige Heil zu erlangen, und Gott würde das gar noch erschweren oder verhindern wollen, sondern im Gegenteil, er hat das größte Interesse, dass ich dieses Ziel erreiche, und wird mir deswegen auch alle nötigen Hilfen zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ich mich wirklich redlich bemühe, den Willen Gottes in meinem Leben zu erfüllen, dann darf ich darauf vertrauen, dass er mich dann auch zum Ziel führt. Und dieses Vertrauen ist ein anderes Wort für Glauben.
Ja, das klingt sehr zuversichtlich. Ich denke mir, also als ich das Evangelium jetzt vom kommenden Sonntag zum ersten Mal jetzt wieder bewusst so durchgelesen habe, die Jünger, die damals mit Jesus unterwegs waren, die müssen ja eigentlich noch viel mehr diese Sicherheit, irgendwie dieses Vertrauen und diesen Glauben gehabt haben, denkt man sich, weil die waren ja nah dran, also die haben Jesus erlebt auf Erden, und trotzdem sagt er dann ja, also Vorsicht, seid euch da nicht zu sicher. Das ist so, finde ich, manchmal schwierig. Einerseits, dass ich mir nicht zu sicher bin, andererseits, dass ja, also ich könnte jederzeit auch vor der Tür stehen und nicht hineinkommen.
Wenn wir etwa auf das Beispiel des Apostels Petrus schauen, dann wird uns ja sehr deutlich vor Augen geführt, dass er auf der einen Seite derjenige ist, der Jesus sagt, und wenn alle dich verlassen, ich gehe mit dir in den Tod, wenn es sein muss, und wenige Stunden später dann in der Lage ist, seinen Herrn und Meister zu verraten. Also bei Gott zu schwören, ihn nicht einmal zu kennen. Und das zeigt, dass wir eben nicht so stetig sind mit unseren Haltungen. Und wenn das einem Petrus geschieht, dann gilt wahrscheinlich erst recht für die meisten von uns, ja, der Gerechte fällt 7-mal am Tage. Man soll sich also hüten zu meinen, ich hab's geschafft, mir kann nichts mehr passieren. Das ist Stolz, und das ist oft dann schon das Einfallstor für irgendeine Falle, die mir gestellt wird, und dann liege ich auf der Nase. Aber das Großartige ist, dass eben auch ein Petrus dann Reue findet und dann auch von Jesus Vergebung erfährt. Petrus, liebst du mich? 3-mal, wie die dreimalige Verleugnung. Und dann, Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe. Das heißt, ich weiß, wenn ich voll Reue zu Jesus komme, wenn ich eine gute Beichte ablege, dann darf ich sicher sein, dass der Herr mir tatsächlich vergibt und dass es nichts gibt, kein Vergehen, kein Versagen, keine Sünde, die mir nicht bei aufrichtiger Reue dann auch vergeben wird. Und das ist wieder ein großer Weg zur Hoffnung. Deswegen haben wir keinen Grund, irgendwie depressiv oder angsterfüllt durchs Leben zu gehen, aber wir sollten uns hüten, uns unserer selbst so sicher zu sein. Denn die Erfahrung der anderen Menschen, und wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, werden wahrscheinlich viele mir zustimmen, auch die Erfahrung in meinem eigenen Leben, die spricht gegen eine zu große Selbstsicherheit.
Ja, das haben Sie vorher auch angesprochen. Man kann ja in keinen hineinschauen. Also man weiß ja nicht, wie es in anderen drin aussieht. Und manchmal hat man so das Gefühl, man denkt sich, also jetzt bin ich schon Christ, jetzt bin ich katholisch, jetzt gehe ich jeden Sonntag in die Kirche, mache also schon mehr, als alle anderen überhaupt machen. Das passt dann eigentlich ganz schön wieder zur ersten Lesung. Das haben Sie ja auch gesagt, dass dort spricht nämlich der Herr, ich werde auch aus anderen Völkern Männer als Priester und Leviten auswählen. Und Sie haben auch gesagt, also man darf sich da nicht drauf versteifen, nur weil ich jetzt schon zum Volk Gottes gehöre, ja, bin ich dabei und die anderen nicht. Ich finde, das ist so eine Perspektive, die man gerne mal vergisst. Genau. Ja, wie ist es denn? Es gibt ja dieses Sprichwort, jetzt wissen wir vielleicht auch mal wieder, wo es herkommt. Die Ersten werden die Letzten sein oder die Letzten werden die Ersten sein. Wenn ich da jetzt pokere, oder vielleicht bin ich Politiker oder denke ich eher so, dann könnte ich ja sagen, gut, ich möchte gerne der Erste sein, also muss ich mich hier auf der Erde zum Letzten machen. Und dann funktioniert es doch auch.
Ja, wenn es ja mal so einfach wäre. Aber sicher ist es gut, auf das Beispiel Jesu zu schauen. Er ist zweifellos der Erste. Ja? Und er gibt dann auch den Jüngern und uns ein Beispiel, indem er etwa bei der Fußwaschung den niedrigsten Dienst von allen leistet und den Aposteln auch sagt, schaut, wenn ich euer Herr und Meister, und der bin ich, das nehme ich nicht zurück, wenn ich bereit bin, euch die Füße zu waschen, diesen Knechtsdienst, diesen Sklavendienst zu leisten, dann müsst auch ihr einander so begegnen, also einander dienen. Und das heißt, je größer meine Verantwortung in der Familie, der Kirche ist, desto eher und desto tiefer muss ich bereit sein zu dienen. Das zeigen uns etwa die Heiligen, die genau so gelebt haben, die sich ihrer eigenen Schwächen und auch Sünden bewusst waren, die davon überzeugt waren, dass sie Sünder sind und die das, was sie von Gott geschenkt bekommen haben, ihre Talenten und Fähigkeiten, ihre Gaben, ihren guten Eifer in den Dienst der anderen gestellt haben. Die also, denen es nicht in erster Linie darum ging, Hauptsache ich komme in den Himmel, egal was aus den anderen wird, sondern ich habe den Auftrag, anderen den Weg zum Himmel zu ebnen. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir einem anderen den Weg zum Himmel geebnet haben, wenn wir einem anderen Menschen geholfen haben, dann wird uns an der Himmelspforte nicht unbedingt die Frage gestellt, was hast du denn da noch für einen Krümel auf der Seele? Die müssen schon alle weg, da wird auch für gesorgt. Aber dadurch, dass du einen anderen hierhin geführt oder dazu beigetragen hast, dann darfst du auch selbst umso leichter eingehen in die ewige Freude. Und das ist ja auch das, wozu Papst Franziskus immer wieder aufruft. Er sagt, denkt nicht zunächst an euch, an eure Vorteile. Das ist nicht die Haltung Jesu, sondern schaut auf die anderen, die vielleicht in vieler Hinsicht es noch viel schwerer haben als ihr, und helft ihnen. Und wenn man sich dann die ein oder andere Blessur holt, dann ist das nicht das Entscheidende, sondern entscheidend ist, dass wir die Haltung Jesu einnehmen, den anderen dienen. Und er gibt uns das Vorbild, das Beispiel, aber auch die innere Kraft dazu, wenn wir ihn etwa in der Heiligen Eucharistie empfangen.
Ja, ich denke, das ist so, dieses Hingehen und andere zum Himmel führen ist gerade so ein Gedanke, der sich durch diesen Sommer irgendwie hindurchzieht, habe ich so das Gefühl. Also es war ja, weil Sie Papst Franziskus angesprochen haben, auch beim Weltjugendtag ein ganz großes Thema. Gerade das Motto geht hin und macht zu Jüngern alle Völker dieser Erde. Dieses Wegkommen von, also nicht zu sehr auf mich selbst schauen und immer nur um mich besorgt sein, sondern die anderen außenrum mitnehmen und eben durch mein eigenes Leben, gar nicht unbedingt durch das, was ich Großartiges zu erzählen habe, sondern eher wie ich meinen Glauben lebe, dann die anderen zum Himmel führe. Ich glaube, das ist so ein Motto, das uns noch länger diesen Sommer auf jeden Fall auch verfolgen wird. Ja, ja, Herr Regens, da sage ich jetzt herzlichen Dank. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Danke für Ihre Auslegungen, für Ihre Gedanken zur ersten Lesung für den Sonntag und zum Evangelium. Ich werde Sie am Ende der Sendung noch um Ihren Segen bitten, aber zunächst gibt es noch einige Informationen für alle Hörer, die jetzt zuhören, die diese Sendung vielleicht noch einmal hören möchten. Wenn Sie, wie gerade gesagt, diese Sendung noch einmal hören möchten, sie vielleicht verschenken möchten, weitergeben möchten, man kann ja auch, wenn gerade nicht diese Texte tagesaktuell sind, sie trotzdem mal eingehender betrachten, dann haben Sie da mehrere Möglichkeiten, an einen Mitschnitt dieser Sendung zu kommen. Und zwar können Sie sich eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Nummer 08323 9675120. Ich wiederhole noch einmal, 08323 9675120. Unser CD-Dienst ist wieder ab Montag um 9 Uhr für Sie erreichbar, oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst@hore.org. Dort bekommen Sie einen CD-Mitschnitt, oder wenn Sie Internet haben, können Sie sich entweder die CD übers Internet bestellen oder Sie laden sich ein kostenloses Podcast der CD der Sendung herunter, und zwar auf www.hore.org. Unter dem Programm des heutigen Tages gibt es hinter dieser Sendung ein kleines Symbol. Da finden Sie dann die Sendung oder unter Podcast. Dort können Sie es kostenlos herunterladen. Das war die Sendung Höre Israel auf Radio Horeb und Radio Maria. Ich sage Ihnen, liebe Hörer, herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Wir haben heute die Texte vom 21. Sonntag im Jahreskreis betrachtet. Wir sind im Lesejahr C. Das heißt, das Evangelium war aus dem Evangelium nach Lukas und die erste Lesung war aus dem Propheten Jesaja. Referent dieser Sendung war Regens Markus Hofmann vom Priesterseminar der Erzdiözese Köln. Herr Regens, Ihnen herzlichen Dank und wie schon angekündigt, würde ich Sie am Ende dieser Sendung jetzt gerne um Ihr Gebet und Ihren priesterlichen Segen bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams, des heiligen Josef und aller Engel und Heiligen, segne, führe und erleuchte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank, Herr Regens, und Ihnen alles Gute noch in diesen Sommertagen.
Sehr gerne auch Ihnen und allen Hörern gottesreichen Segen und auch eine gute Erholung.
Danke, auf Wiederhören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen ein herzliches Dankeschön. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Wochenende, einen gesegneten Sonntag und natürlich auch ein bisschen Erholung, ein bisschen Urlaub. Es verabschiedet sich von Ihnen Regina Frey.